Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Predigtext für unseren heutigen Karfreitag haben wir die zwei Verse aus Johannes 19, nämlich die Verse 17 und 18. Und er selbst trug sein Kreuz und ging hinaus nach der Stätte, genannt Schädelstätte, die auf Hebräisch Golgatha heißt, wo sie ihn kreuzigten, und zwei andere mit ihm auf dieser und auf jener Seite, Jesus aber in der Mitte. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, es gibt einen Ort auf dieser Erde, der ganz und gar einzigartig ist. Dieser Ort ist mit keinem anderen Ort auf dieser Erde zu vergleichen, ja mit keinem anderen Ort im ganzen Universum. Diesen einen Ort hat Gott auserwählt als Ort des Heils. Von Ewigkeit her hat der Herr diesen Ort zur Erlösung ausgesucht. Und diesen Ort wollen wir uns heute in diesem Karfreitagsgottesdienst etwas genauer anschauen. Stellen wir uns vor, wenn wir es auf der einen Seite betrachten, diese Orientierung Gottes auf diesen einen Ort als Ort des Heils, wie unermesslich groß im Verhältnis dazu unser Universum ist. Nach derzeitiger wissenschaftlicher Erkenntnis hat es einen Durchmesser von 78 Milliarden Lichtjahren. Ich habe gestaunt, als ich mich nochmal damit befasst habe, noch zu meiner Jugend und junger Erwachsenerzeit ging man von einem Erdalter von 4,5 Milliarden aus und ging auch davon aus, dass es sich mit Lichtgeschwindigkeit ausdehnt, also 4,5 Milliarden Lichtjahre Durchmesser. Heute geht man schon von einem Erdalter von 18 noch was Milliarden aus, also man hat es mal kurz verdreifacht und hat festgestellt, die Meinung, die Erde, der Kosmos dehnt sich deutlich mit mehr als Lichtgeschwindigkeit aus. Müssen wir aber heute nicht physikalisch erörtern. Interessant ist vor allem die Größe. 78 Milliarden Lichtjahre nach derzeitiger wissenschaftlicher Erkenntnis. Das ist die Strecke, die das Licht in 78 Milliarden Jahren zurücklegt. Und, liebe Geschwister, Licht ist schnell. Sehr schnell sogar. In einer Sekunde legt es 299.000 Kilometer zurück. 299.000. Ich habe es mal aufgeschrieben. Man rundet es allgemein, damit man es besser rechnen kann, auf 300.000 auf. Spielt für uns keine Rolle im praktischen Alltag. So schnell bewegen wir uns eh relativ selten. Der Erdumfang, nur damit man sich mal vorstellen kann, beträgt ca. 40.000 Kilometer. Das heißt, in einer Sekunde rast das Licht mehr als siebenmal um die ganze Erde. So schnell ist das Licht. In 1,3 Sekunden ist das Licht von der Sonne beim Mond. In einer Minute schafft es schon 18 Millionen Kilometer, in 8,3 Minuten ist es bei der Sonne. Diesen Winter hätten wir uns gewünscht, die Erde wäre ein paar Meter näher an der Sonne. Sonst ist ganz gut, dass es nicht so heiß wird. An einem Tag schafft das Licht 26 Milliarden Kilometer. An einem Tag. Das hört sich wahnsinnig viel an. Aber allein die Galaxie, in der wir uns befinden, die Milchstraße, hat einen Durchmesser von rund 100.000 Lichtjahren. 100.000 Lichtjahre, ich habe mich mal hingesetzt mit dem Taschenrechner und von Hand, der Taschenrechner hat nicht so viele Nullen. Ein Lichtjahr misst die Strecke von 9,5 Billionen, 100.000 sind dann 949 mit 15 Nullen. Nur unsere Galaxie, unsere eine Galaxie, die Milchstraße, Und in dieser Galaxie befinden sich etwa, geschätzt wissenschaftlich, 300 Milliarden Sterne, so wie unsere Sonne. 300 Milliarden Sonnen, nur in unserer einen Galaxie. Innerhalb des Universums ist unsere Galaxie mit ihren 300 Milliarden Sternen nur ein Pünktchen. Das ist ein Bild vom Hubble-Teleskop. Wer ganz genau hinsieht, man kann ungefähr da unten rechts so diese Spiralen sehen. Diese näher gelegenen Galaxien kann man da ein bisschen erkennen. Die ein bisschen weiter weg sind, sieht man auch mit dem Hubble-Teleskop nur noch als Pünktchen. Wohlgemerkt Galaxien, die in sich schon 100.000 Lichtjahre Durchmesser haben. Aufgrund von Aufnahmen des Hubble-Teleskops kann man schätzen, dass man mit heutiger Technik von der Erde aus über 50 Milliarden solcher Galaxien beobachten können müsste, theoretisch, von der Erde aus. Wie viele sich dann noch in den Weiten des Universums verbergen, unserem Wahrnehmen entziehen, weiß ich nicht. Insgesamt 78 Milliarden Lichtjahre soll es groß sein. Auch die Zahl habe ich mal, damit wir es in Kilometer sehen, einfach damit wir mal eine Vorstellung haben. Nein, wir können es uns schlechterdings nicht vorstellen. Jetzt fragt ihr euch, was hat denn heute Morgen gepackt, warum ist das für unseren Karfreitag so wichtig, der Blick ins Universum. So unvorstellbar groß ist's. Und nun sucht sich Gott aus diesem unvorstellbar großen Universum mit seinen Milliarden und Abermilliarden an Galaxien eine aus. Unsere Milchstraße. Man kann übrigens, wer ganz scharfe Augen hat, da unten klein ist die Sonne eingetragen, da unten, unterhalb, mittig, links und rechts, unterhalb der Mitte, ist innerhalb der Milchstraße unsere Sonne. Und innerhalb dieser riesigen Galaxie sucht er sich unser Sonnensystem aus. Und innerhalb dieses Sonnensystems hat er die Erde im Visier. Theologisch richtig gesagt ist natürlich andersrum, damit hinterher keiner kommt und kritisiert. Er hat die Erde geschaffen und dann sagt uns der Schöpfungsbericht, hat er alles andere drumherum gemacht, aber es ist trotzdem richtig, es so zu sagen, wie bei den beiden Schöpfungsberichten, auch im vergleichenden Gedanken hat Gott natürlich alles schon vorher fertig gesehen und plant's und macht's dann seinem unvorstellbaren Ratschluss. Aber wir nähern uns dem Berg des Heils, deshalb wollte ich das einmal in die Größe des Universums hineinstellen. Innerhalb dieses unvorstellbar großen Universums hat sich Gott einen Ort ausgesucht. Für uns ist dieser Planet Erde schon recht groß, verglichen zu den unermesslichen Weiten des Weltalls nicht mehr als ein Staubkorn. Und auf all diesen Kontinenten unserer Erde wählt er sich ein Land. Ein Fleckchen in Vorderasien, Israel. Und hier in Israel wählt er sich einen Hügel aus, und jetzt sind wir an dem Punkt, auf den das Ganze hinführen soll. In diesem Fleckchen Erde wählt er sich einen Hügel aus, der Berg des Heils sein soll für alle Menschen. Der Ort der Erlösung für das ganze riesige Universum. Wir sehen vorn bekannt den Tempelplatz mit den beiden Moscheen. Ganz wichtiger Punkt, dann heute auch dieser Punkt, die Kirche mit den beiden Kuppeln. Wer weiß, was das ist? Am heutigen Tag ein wichtiger Ort, die Grabeskirche in Jerusalem, die auch den Hügel Golgatha, den Ort der Kreuzigung mutmaßlicherweise mit umfasst. Also diesen Hügel, den wir da insgesamt sehen, das ist der Ort, auf dem Gott schon im Alten Testament mehrfach hingewiesen hat. Vor mehr als 4000 Jahren, an diesem Ort sollte Abraham seinen Sohn opfern. Das haben wir vorhin in der Lesung gehört. Da sagt Gott eines Tages zu Abraham: Nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und geh hin in das Land Moria und opfere ihn da selbst zum Brandopfer auf einem Berg, den ich dir sagen werde. Liebe Geschwister, ein unglaublicher Augenblick. Viele Jahrzehnte hatte Abraham auf diesen Sohn gewartet. Er hatte schon die Hoffnung verloren gehabt, dass Gott ihm diesen Sohn und Erben überhaupt noch schenken würde. Der Kleinglaube hatte ihn schon übermannt. Aber dann wieder alles erwarten, über alle Hoffnung, über alles menschliche Begreifen hinaus, war das Wunder noch geschehen. Sarah bekam mit 90 Jahren ihr erstes Kind, den verheißenen Sohn und Erben. Und jetzt kommt Gott und will ihm diesen Sohn wieder wegnehmen. Geh hin und opfere deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast. Da geht es ja nicht nur um den Sohn. Da geht es um viel, 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 viel mehr. Gott hatte dem Abraham verheißen: Ich will dir ein eigenes Land geben. Aber wenn der einzige Sohn geopfert ist, wer soll dieses Land noch einnehmen? Dann ist ja gar kein Nachkomme mehr da. Dann kann Abraham diese Verheißung knicken. Gott hat dem Abraham verheißen: Ich will dich zu einem großen Volk machen. Aber wenn der einzige Sohn geopfert ist, wer will dann noch Nachkommen zeugen? Ohne Nachkommen kein Volk. Auch die zweite Verheißung kann Abraham vergessen. Und Gott hatte Abraham verheißen: In dir sollen gesegnet sein alle Geschlechter auf Erden. Aber wenn keine Nachkommen da sind, dann kann von diesen auch kein Segen ausgehen. Auch die dritte und letzte Verheißung kann Abraham abhaken. Verstehen wir, indem Gott das Leben des Isaak fordert, fordert er nicht nur Abrahams einzigen Sohn. Er stellt damit automatisch und zwangsläufig alle Verheißungen in Frage, die er dem Abraham jemals gegeben hat. Wenn Isaak geopfert ist, ist jede Hoffnung auf Erfüllung dieser Verheißungen zunichte gemacht. Alles, wofür sich Abraham im Vertrauen auf Gott auf den Weg gemacht hat, fällt wie ein Kartenhaus in sich zusammen. Alles löst sich in nichts auf. Was ist Gottes Wort dann noch wert? Es geht um weit mehr als um die Liebe eines Vaters zum Sohn. Wie soll Abraham dem Herrn noch vertrauen, wenn der ihm alles nimmt, was er ihm versprochen hat? Ich habe versucht, das mal auf unsere Situation zu übertragen. Irgendwo ganz weit von fern, stellt euch vor, Gott verheißt euch eine gewaltige Luxusvilla am Meer. Genauso wie es meine Frau sich wünscht, am Sandstrand unter Palmen. Aber die verheißene Villa liegt in einem weit entfernten Land. Müsst ihr hin zu Fuß. Also macht ihr euch auf den Weg im Vertrauen auf die Verheißung Gottes. Zu Fuß geht's los mit reichlich Marschgeschwätz, Gepäck, schon nach den ersten Kilometern rinnt der Schweiß. Ihr quält euch Woche um Woche, Monat um Monat über staubige, steinige Straßen, steile Berghänge hinauf, kilometerweit durch heiße, trockene Wüsten. Die Zunge klebt am Gaumen. Es geht über eisige Bergpässe. Die Kälte dringt durch Mark und Bein. Aber das Ziel lohnt die Strapazen, Zähne zusammenbeißen, durchhalten und dann nach jahrelangem Unterwegssein. Der letzte Hügel ist der Glomm und der Blick fällt hinunter tatsächlich. Da unten liegt sie, eine Villa von unglaublicher Pracht und Schönheit, eingebettet im satten Grün der Palmen. Dahinter ruht tiefblau das Meer. Der ganze Aufwand hat sich gelohnt. Mit Riesenschritten geht's dem zum Greifen nahen Ziel entgegen. Noch 300 Meter, dann seid ihr da. Und in diesem Augenblick rollt wie aus dem Nichts heraus eine gewaltige Flutwelle heran. Vor euren entsetzten Augen wird die Traumvilla von den Fluten ins Meer gerissen. Wenige Minuten später ist nichts mehr davon übrig als ein aufgewühltes Fleckchen Sand. Draußen auf dem Meer wippen noch einige Gipfel der fortgerissenen Palmen. Liebe Geschwister, so und noch viel schlimmer war für Abraham die Situation, als Gott zu ihm sagt: Nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast. Alles hin, alles. Aber wir sehen kein Hadern mit Gott. Wie tief und grenzenlos muss das Vertrauen des Abraham zu seinem Herrn gewesen sein. Der nächste Vers teilt uns mit: Da machte sich Abraham früh am Morgen auf. Er hat sich keine Bedenkzeit erbeten, keine Schonfrist. Hat nicht gesagt: Herr, schenk mir mit meinem Sohn doch wenigstens noch ein paar Wochen, bevor ich ihn wieder hergeben muss. Noch einen Monat, noch zwei und dann, dass ich in Ruhe noch ein paar Tage genießen kann. Nein, am nächsten Morgen früh. Unverzüglich bricht er auf, das Schrecklichste zu tun, das Gott von ihm verlangen konnte. Er macht sich auf ins Land Moria. Was für ein Weg. Der Herr führt ihn hinauf auf einen Berg. Dort bindet er seinen Sohn Isaak. Er nimmt das Messer in die Hand. Es ist dieser Berg übrigens, deshalb habe ich das Bild stehen lassen. Dort irgendwo zwischen Tempelplatz und Grabeskirche, irgendwo auf diesem Berg, hat Abraham den Opferaltar errichtet. Dort hat er seinen Sohn gebunden, dort hat er ausgeholt, um seinen Sohn zu töten, den einzigen, den er lieb hatte. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist beim Lesen dieser Vers 2. Nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast. Warum muss das betont werden? Es ist doch ganz klar, jeder weiß, der die Geschichte gelesen hat, niemand weiß besser als Abraham, dass er sein Einziger ist. So viele sind es nicht, dass man beim Zählen durcheinander kommen könnte. Dass er ihn lieb hat, was soll er sonst? Es ist der Einzige, der lange verheißene Sohn und Erbe. Natürlich hat er ihn lieb. Warum wird es betont? Zweimal. Gott macht deutlich: Ich weiß genau, was ich von dir fordere. Ich weiß, was ich von dir will. Deinen einzigen Sohn, den du lieb hast. Und Abraham ist bereit dazu. So steht er auf dem Berg Moria. Liebe Geschwister, welche Liebe sieht dieser Berg? Die Liebe des Vaters zum Sohn und die Liebe Abrahams zu seinem Gott. Wie muss Abraham Gott geliebt haben, dass er dazu bereit ist? Und wie muss er Gott vertrauen? Welches Vertrauen sieht dieser Berg? Der Hebräerbrief deutet es im Nachhinein aus dem Neuen Testament. Er hat Gott vertraut als dem, der auch aus den Toten auferwecken kann. Welches Vertrauen? Über alles menschlich Denkbare hinaus. Aber auch welches Leid sieht dieser Berg? Wie muss es dem Abraham schier das Herz zerrissen haben, trotz aller Liebe und allem Vertrauen zu seinem Gott? Er ist gerade dabei, mit eigenen Händen seinen Sohn zu töten, seinen einzigen, den er lieb hat, und alle Hoffnungen zu begraben, menschlich gesprochen. Welches Leid hat dieser Hügel gesehen, welchen herzzerreißenden Schmerz. Und welches Handeln Gottes, welches atemberaubende Eingreifen Gottes. Stopp, sagt Gott durch seinen Engel, ich habe gesehen, dass du auch deinen einzigen Sohn mir nicht vorenthalten hast. Nochmals wird es betont, deinen einzigen. Nochmal sagt Gott, ich weiß, was für eine unermesslich große Forderung ich an dich gestellt habe. Aber es lass genug sein, ich wollte dich nur prüfen. Behalt deinen Sohn. Und dann ist hinter Abraham der Widder. Liebe Geschwister, liebe Gäste, welches Handeln, welches Eingreifen Gottes, welcher Trost, von dem dieser Berg seinen Namen hat, der Herr sieht. Der Herr sieht uns und errettet. Er sieht unsere Not. Das hebräische Wort hat eine ganze Bandbreite an Deutungsmöglichkeiten, wie man es übersetzen kann. Es klingt alles mit, der Herr sieht unsere Not. Der Herr, er sieht eine Lösung für unsere Not. Das ist das Wortspiel mit dem schon am Fuß. Der Isaak fragt, Vater, wir haben Feuer, wir haben Holz, wir haben kein Opfer. Der Herr wird sich ein Opfer ersehen. Der Herr, er sieht eine Lösung für unsere Not. Und der Herr ist zu sehen. In seiner Liebe, in seiner Treue, der Herr lässt sich sehen. In seinem göttlichen Eingreifen und Erbarmen. Der Herr sieht Moria. Dieses Ereignis und der Bericht darüber sind wie ein ausgestreckter Zeigefinger Gottes schon vor 4000 Jahren und mehr. Hier ist der Ort der Erlösung für jeden Menschen. Moria, ein Berg der Liebe, des Vertrauens, des Sieges. Gott hatte diesen Berg erwählt als den Ort, an dem sein Name wohnen sollte. Es war Gottes freie Wahl, dass er mit diesem Berg, mit so einem rund einen Quadratkilometer mal grob geschätzten Fleckchen Hügel, sein Heilshandeln an allen Menschen, ja am ganzen Kosmos verbinden wollte. Das ist ja immer wieder das Atemberaubende, dass Gott konkret handelt. Nicht irgendwo im Überall, sondern Gott sucht sich, man sagt ja, überall ist nirgendwo, das ist nicht mehr greifbar, Gott macht's greifbar. Dass Gott sich einen solchen Ort erwählen wollte, das hat er schon durch Mose angekündigt, 5. Mose 12, 5 und 11. Da sind sie noch nicht im verheißenen Land. Da sagt Gott ihnen, ihr sollt die Städte aufsuchen, die der Herr, euer Gott, aus all euren Stämmen erwählen wird, um seinen Namen dort niederzulegen, dass er dort wohne, und dahin sollst du kommen. Ich persönlich finde es atemberaubend, dass Gott an einem konkreten Ort auf dieser Erde seinen Namen niederlegt. Der lebendige Gott verbindet sich ganz konkret mit unserer Erde. Er gibt sich eine Adresse. Er gibt uns einen Namen, dass wir ihn anrufen können. Er gibt uns eine Adresse, wo er im alten Bund anzutreffen ist. Seit dem Sündenfall ist diese Erde zwar unter die Herrschaft Satans geraten. Satan ist nun der Fürst und der Gott dieser Welt. Aber indem Gott auch diesen Ort auserwählt, macht Gott deutlich, ich werde ihm diese Erde nicht lassen. Das ist im Grunde genommen so, wie wenn der Feldherr seine Fahne in den Boden rammt und sagt, dieses Fleckchen Erde beanspruche ich für mich. Eine Kriegserklärung an die Mächte der Finsternis. Gott wird ihm die Menschheit nicht lassen, die auf dieser Erde wohnt. Gott wählt einen Ort des Heils, an dem er Satan entgegentritt und ihn besiegt. Einen Ort, an dem er uns Menschen dem Bösen aus den Fängen reißt, aus der Finsternis und aus dem Verderben. Und ein Vollzug dieser Ortswahl kündigt dann an, oder vermeldet den Vollzug, vermeldet 2. Chronik 3,1. Und Salomo fing an, das Haus des Herrn zu bauen in Jerusalem, auf dem Berg Moria. Hätten wir diesen zweiten Vers nicht, Moria kommt nur zweimal in der Bibel vor, bei der Opferung Isaaks und 2. Chronik 3,1. Hätten wir 2. Chronik 3,1 nicht, wüssten wir nicht, wo der Berg Moria zu suchen ist. Aber 2. Chronik 3,1 macht es unmissverständlich. Auf dem Berg Moria baut Salomo dem Herrn den Tempel. Wobei, wenn wir es sehen im Zusammenhang, dann ist deutlich, Moria ist zunächst mal Land, also ein ganzer Landstrich, wohl der ganze Bereich östwestlich des Kidron-Tals, auf der einen Seite der Ölberg, auf der anderen Seite Moria, dieser Landstreifen, und dann im engeren Sinne der Berg, auf dem der Tempel Jerusalem, die Grabeskirche, liegen. Ich persönlich, wenn ich Gott richtig verstehe, nimmt es Gott ja auch in diesen formalen Details außerordentlich genau. Ich persönlich neige dazu, zu vermuten, dass, wenn die Grabeskirche wirklich den Ort der Kreuzigung auch markiert, wenn es geschichtlich zuverlässig ist, neige ich persönlich dazu, dass genau auf dem gleichen Punkt 2000 Jahre vorher Abraham den Altar für Isaak gebaut hat. Steht zwar heilsmäßig nicht viel auf dem Spiel, gar nichts. Ist auch nur meine persönliche Meinung, aber nach meiner Erfahrung macht es Gott mit diesen Dingen sehr genau. Der Ort, auf dem Abraham seinen einzigen Sohn bringt, den er lieb hat. Und 2000 Jahre nach Abraham sieht dieser Ort etwas ganz Ähnliches, aber doch etwas unvergleichlich Größeres. Wieder bringt ein Vater seinen Sohn, seinen einzigen, den er lieb hat. Wir sehen jetzt ganz besonders deutlich auch, warum das bei Abraham so betont wird. Nicht allein, um die Seelenlage des Abraham verständlich zu machen, sondern um die Parallele schon 2000 Jahre vorher deutlich zu machen. Die Opferung Isaaks war ja nicht nur eine Prüfung Abrahams, sie war vor allem und noch mehr eine prophetische Ankündigung des Heils, das einmal auf diesem Berg vollbracht werden soll. Noch einmal nimmt ein Vater seinen Sohn, seinen einzigen, den er lieb hat. Sein Sohn ist der, durch dessen machtvolles Wort das Universum geschaffen wurde. Wenn wir uns nochmal anschauen, dieses riesige Universum, alles was ist, durch das Wort des einen, nichts, sagt die Bibel, ist in diesem ganzen Universum, was nicht durch sein Wort geschaffen wurde. Und dieser eine wird Mensch und lässt sich auf diesem Fleckchen Erde, auf diesem Hügel, ans Kreuz schlagen. Der himmlische Vater nimmt seinen geliebten Sohn, seinen einzigen, und lässt ihn ans Kreuz schlagen für unsere Sünden. An diesem Ort, auf diesem Berg des Heils. Und diesmal ist keine Stimme da, die ruft, halt ein. Diesmal gibt es zunächst kein Happy End. Die Welt versinkt in Finsternis und Trauer. Denn Gottes furchtbares Gericht über alle Sünde hat ein Opfer gefunden. Gott hat keinen billigen Ersatz. Gott muss, anders als Abraham, er muss seinen Sohn geben. Am Kreuz tut's kein Widder. Am Kreuz muss der Sohn sterben. Für uns. Liebe Geschwister, Golgatha, ein Ort der Liebe. Wie muss Gott uns lieb haben? Jeden von uns. Dass er seinen Sohn für uns dahin gibt. Dem Abraham hat er's erspart. Sich selbst erspart er es nicht, den Sohn, den einzigen, den er lieb hat, zu geben. Golgatha, der Berg der Liebe, auch ein Ort des Zorns. Ganz gewiss, auch ein Ort des Zornes Gottes über alle Sünde. Aber, und das begreifen die alle nicht, die mit Karfreitag Probleme haben. Die sagen, was für ein blutrünstiger Gott, der Blut fließen lassen muss und so weiter und so fort. Die begreifen das Entscheidende nicht. Und das hängt jetzt wieder mit dem Geheimnis der Dreieinigkeit zusammen. Ja, es ist ein Ort des Zornes Gottes. Aber es ist der Zorn, den Gott selber trägt. Wenn wir es uns innerhalb der Dreieinigkeit versuchen vorzustellen, dann ist es doch so, dass Gott gewissermaßen mit der einen Hand den Zornblitz schleudert auf uns Menschen herab, weil uns muss er zurecht treffen, jeden von uns, und vernichten für Zeit und Ewigkeit. so schleudert Gott mit der einen Hand den Zornblitz herab und mit der anderen, mit seinem Sohn, fängt er ihn selber auf. Gott straft sich selbst für uns. Strafe muss sein. Aber wenn die Strafe uns treffen würde, würde sie uns vernichten. Und Gott will nicht, dass wir vernichtet werden. Gott will, dass wir leben. Und deshalb nimmt er die Strafe auf sich selbst. Golgatha, der Berg der Liebe. All das hat Jesus für uns vollbracht. Aber all das finden wir nur auf diesem einen Berg, an diesem einen Ort, unter dem Kreuz bei Jesus. Dass auch jeder von uns diesen Berg des Heils für sich ganz persönlich findet, Leben, Fülle in Jesus für sich annimmt und sagt, ja, Herr Jesus, ich will mit ganzem Herzen annehmen, was du für mich vollbracht hast. Mein Leben soll dir gehören, deinen Sohn hast du, Gott Vater, für mich gegeben.